ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Frank Brettschneider.
Hallo, grüße Sie.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim und Stammgast bei uns in SWR 1 Baden-Württemberg. Anders kann man es nicht sagen. Und auch hier in Leute, immer dann, wenn es darum geht, Wahlen zu analysieren und einzuordnen. Herr Brettschneider, was war das für eine Wahl, diese Bundestagswahl?
Ja, eine spannende Wahl, vorgezogen, deswegen ohnehin schon mit Turbulenzen versehen. Ein sehr stark polarisierter Wahlkampf, auch ein ganzes Stück monothematisch. Es ging sehr, sehr viel um Migration und um innere Sicherheit. Andere Themen sind unter die Räder gekommen. Und dann gestern natürlich spannend bis in die Nacht rein. 4,972% für Bündnis Sarah Wagenknecht, 14.000 Stimmen bundesweit, die gefehlt haben für 5%. Und dann wäre heute Morgen die Lage eine ganz andere.
Sie gucken sich das ja von Berufswegen immer schon ganz genau alles an. Wie lange waren Sie da heute Nacht aktiv?
Ja, ganz schön lange.
Nicht mehr ging.
Ja, so ist nichts Neues mehr, zwei, kann. So in dem Dreh, ja.
Ja, okay. Und dann hier gleich morgens wieder gekommen. Und dann muss man dann natürlich sich auch nochmal auf den neuesten Stand bringen. Also was man erstmal festhalten kann, 82,5% Wahlbeteiligung, die höchste seit der Wiedervereinigung. 76% waren es vor 3 Jahren. Was sagt denn das über unsere Demokratie?
Naja, dass die Aussagen, Menschen seien so politikverdrossen, dass sie sich von Politik abwenden, nicht zutrifft. Wir haben jetzt diese Steigerung der Wahlbeteiligung ja auch bei anderen Wahlen, Landtagswahlen, Europawahlen, schon über ein paar Jahre hinweg. Die sind nicht so sehr mit der Politik insgesamt verdrossen, sondern es gibt etliche, die sagen, mit dem Verhalten der Parteien bin ich nicht einverstanden. Früher sehr viele Nichtwähler, die gesagt haben, dann gehe ich eben gar nicht wählen, jetzt gehen sie wählen. Mhm. Und das führt dann zu dieser höheren Wahlbeteiligung.
Aber das ist doch schon erstaunlich, weil ganz, ganz viele auch in den letzten Tagen noch gesagt haben in Umfragen, wir wissen gar nicht, wen wir wählen sollen. Wir sind noch unentschlossen. Haben Sie schon so eine Vorahnung, wo sich die Unentschlossenen hin verteilt haben?
Das sehen wir in den Wählerwanderungen von Infratest DIMAP ganz gut, wie die sich verteilt haben. Sehr, sehr unterschiedlich. Und das war genau der Punkt, der vor der Wahl eine Rolle gespielt hat, dass Menschen nicht hundertprozentig zufrieden mit einer präferierten Partei waren. Mhm. Eigentlich CDU wählen, aus vielen Gründen, aber es gibt einen Hinderungsgrund. Eigentlich SPD wählen, aber es gibt einen Hinderungsgrund. Und so dieses Richtige, aus Überzeugung eine Partei wählen, gibt es natürlich auch noch, aber eben bei vielen nicht. Und irgendwas war, was sie gestört hat. Und dann haben sie sich sehr, sehr spät entschieden.
Ja, es war erst ein Wirtschaftswahlkampf, dann doch ein Migrationswahlkampf aufgrund der tragischen Ereignisse auch, die sich abgespielt haben in Magdeburg, dann in Aschaffenburg und zum Schluss in München. Wie haben Sie denn diesen Wahlkampf insgesamt wahrgenommen? Sie haben schon gesagt, sehr polarisierend.
Ja, sehr polarisierend. Das hängt mit dem Thema Migration zusammen. Da sind alle ganz schnell in ihren Positionen und es wird nicht mehr so sehr nach Kompromissen geschaut, sondern es gibt entweder oder und keine Grautöne. Und das haben wir dann auch in den Debatten im Bundestag gesehen, verbunden dann noch mit dem Vorwurf an Friedrich Merz und die Union, hier jetzt die anderen erpressen zu wollen, die SPD und die Grünen. Das hat alles keine gute Stimmung gemacht. Auf der anderen Seite, nach der Wahl ist sowas auch relativ schnell wieder vergessen. Es müssen jetzt Lösungen her.
Wir sprechen gleich mal über Inhalte. Vielleicht noch kurz zur Wahlrechtsreform, die ja von der Ampelkoalition verabschiedet wurde, um den Bundestag zu verkleinern. Die soll dauerhaft nur noch 630 Sitze haben. Jetzt sind aber 23 Direktwahlen. Wahlkandidaten in Deutschland. Davon sind 6 in Baden-Württemberg. Die ziehen nicht in den Bundestag ein, obwohl sie die meisten Erststimmen in ihrem Wahlkreis bekommen haben. Ist da irgendwas nicht zu Ende gedacht?
Ja, das ist ein Fehler. Hat man nicht gut gemacht. Entweder hätte man dann doch mehr Sitze im Bundestag benötigt oder die Wahlkreise größer schneiden müssen. Dass nun sogar in Baden-Württemberg 3 Wahlkreise überhaupt gar nicht vertreten sind im Bundestag, weder über die Erststimme noch über eine Listenstimme, das ist für das Repräsentationsverständnis vor Ort überhaupt gar nicht gut.
Ich glaube, den Wahlkreis Lörrach-Mülheim in Baden-Württemberg zum Beispiel betrifft das. Dazu hat Monika Reiser aus Waiblingen auch schon geschrieben, ich kann das Politikergeheule wegen der gestrichenen Überhangsmandate nicht mehr hören. Würden die Parteien die Direktmandatkandidaten und die Menschen in deren Wahlkreisen ernst nehmen, hätten diese entsprechenden Personen Listenplätze, mit denen sie auch sicher ins Parlament kommen würden. Da dies offensichtlich nicht passiert, ist die parteiinterne Wertschätzung für diese verdienten und engagierten Kandidaten wohl gering. Schade.
Verstehe ich. Trifft zu für die kleinen Parteien, für die großen aber nicht. Das hätte der CDU überhaupt gar nichts gebracht. Die Personen, die jetzt zwar ihren Wahlkreis gewonnen haben, aber nicht in den Bundestag einziehen, auf der Liste abzusichern, weil von der CDU-Landesliste überhaupt niemand in den Bundestag kommt, da ja so viele das Direktmandat gewonnen haben. Insofern für kleine Parteien ja, für die CDU keine Lösung.
Es war ein polarisierender Wahlkampf, eine Bundestagswahl mit viel Beteiligung und wir haben viel zu besprechen mit Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim, Kommunikationswissenschaftler. Ja, also es war kein Wahlkampf für Rentenpolitik, Sozialpolitik, also für die Themen, die die Menschen wirklich betreffen. Herr Brettschneider, woran liegt das?
Ja, es ist eine starke ereignisgetriebene Verengung. Sie haben angesprochen, die Attentate und die prägen dann die Diskussionen in den Folgetagen. Es liegt aber auch ein Stück weit an den Parteien selbst. Lasse ich mir solche Themen aufdrängen oder setze ich auch meine eigenen? Die Grünen hätten mehr über Klimawandel und Klimaschutz sprechen können. Es hat auch niemand die CDU-CSU daran gehindert, mehr über Wirtschaftspolitik zu reden. Aber wir haben in Wahlkämpfen eigentlich immer eine sehr, sehr starke Verengung auf ein oder zwei Themen. Mal nützt es den einen. Bei der letzten Wahl waren es die Grünen, die vom Klimawandel und der Diskussion darüber profitiert haben. Mal nützt es anderen. Diesmal hat eher die AfD profitiert von dem Migrationsthema.
Und es kam vielleicht dazu, dass die Bevölkerung natürlich das Thema Migration als das drängendste Problem auch erachtet hat in vielen Umfragen.
Ja, aber neben anderen, das sehen wir eigentlich genau in diesen Umfragen. Migration spielt eine Rolle, Sicherheit auch, aber Wirtschaftspolitik, Standort genauso. Nur ist das kein Thema Wirtschaftspolitik, was man jetzt mit einem großen Wurf abhandeln könnte, sondern da geht es um Inflation, da geht es um Energiepreise, da geht es um Standortfaktoren, da geht es auch um Entbürokratisierung, es geht um Fachkräftemangel. Das ist so facettenreich, fast schon zu komplex für einen Wahlkampf, der sehr stark holzschnittartig einzelne Themen zuschneidet und ja, dann nicht besonders differenzierte Antworten gibt.
Schauen wir mal auf die Ergebnisse. Also es gibt vielleicht drei Sieger, die man so festmachen kann. Wir fangen vielleicht mal ein bisschen, zäumen das Pferd mal von hinten auf und fangen mal mit der Linken an. Die war ja sicher der Überraschungssieger des gestrigen Abends und letztlich ja die einzige Partei, die wirklich diese sozialen Themen ganz stark nach vorne getragen hat. Könnte das der Grund für den Erfolg sein?
Das war sicher ein Grund und das Verhalten von Friedrich Merz und der Union im Bundestag bei dem Zuwanderungsthema auch. Da hat sich die Linke sehr, sehr stark profiliert, war die einzige Partei, die gesagt haben, wir wollen mehr Migration, mehr Zuwanderung. Und da sieht man schön, Wahlkampf kann ganz schön viel verändern. Dann haben sie soziale Netzwerke sehr intensiv gespielt, haben damit junge Wählerinnen und Wähler angesprochen, gerade bei den Erstwählern großer Anteil der Linkspartei, plus dann noch die Seniorenaktion Silberlocke mit dabei. Da ist ihnen ein guter Wahlkampf gelungen für sich, ja. für ihre Anhänger.
Silberlocke, zwei Drittel davon hat geklappt. Bodo Ramelow hat's Direktmandat, Gysi auch, aber ich glaube Dietmar Bartsch, der hat seins verpasst. Da war viel Marketing dabei und vielleicht auch ein bisschen Populismus.
Ja, da war auch Populismus dabei im Sinne von wir gegen die. Nur war dieses gegen die ein anderes gegen die. Es waren die Reichen, die hier adressiert wurden und sagten, da müssen wir jetzt aber tatsächlich mit Einführung von Reichensteuer und so weiter was unternehmen. Aber es ist auch ein Teil Populismus.
Okay, dann schauen wir mal auf den Wahlsieger-Sieger. Das ist natürlich die CDU, allerdings mit einem Wahlerfolg, der jetzt nicht allen in der CDU unbedingt Euphorie abgewinnen sollte. Man hatte ja schon vor, die 30% zu erreichen. Was sagen uns jetzt diese 28,5% und 4% Zugewinn?
Ja, sagt uns vor allem, dass auch der Kanzlerkandidat nicht so richtig gezogen hat über das eigene Klientel hinaus. Die CDU-CSU hat geschlossen hinter ihm gestanden, weitgehend, sehen wir mal von Frau Merkel ab. Aber in andere Lager einzudringen und da Wählerinnen und Wähler rüberzuziehen, das ist ihm nicht so richtig gut gelungen. Vor allem bei den Frauen nicht, vor allem in den städtischen Milieus nicht. Und angesichts des desaströsen Ausgangs der letzten Bundesregierung der Ampel hätte man eigentlich denken sollen, naja, die CDU-CSU profitiert davon sehr viel stärker, als sie es getan hat.
Herr Brettschneider, wir haben gerade über zwei Gewinner schon gesprochen, über die CDU, da wird sicherlich noch mehr zu sprechen sein, über die Linke und jetzt müssen wir natürlich auch über die AfD reden, die haben sich verdoppelt. 20,8% im Bundesschnitt, hier in Baden-Württemberg waren es 19,8, aber jeweils 10% dazu gewonnen. Wie können Sie sich erklären, diesen gewaltigen Zugewinn?
Ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Eins ist natürlich die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung. Und da sind das einzelne Aspekte, zum Beispiel Migration und innere Sicherheit, aber auch die Unzufriedenheit etwa mit dem Bürgergeld mit dem Gefühl, da kriegen welche, die nicht arbeiten, fast so viel Geld wie jemand, der arbeiten geht. Und diese einzelnen Aspekte, die werden dann aufgegriffen und in eine Gesamterzählung gepackt. Mhm. Nämlich es gäbe diesen einheitlichen Volkswillen, der ist unter Druck von internen Eliten, die Altparteien, die klassischen Massenmedien, auch die Gewerkschaften und von außen, Islamismus und so weiter. Und dann sei da diese eine Partei, die nun die Rettung ist. Und Rettung war ja auch so ein Begriff von Elon Musk in seiner Wahlwerbung für die AfD.
Also stark wie nie, der Stimmenanteil verdoppelt, das haben wir gesagt, fast alle Direktmandate in Ostdeutschland geholt, teilweise weit über 40% in Sachsen bei den Zweitstimmen, auch hier in Baden-Württemberg, verdammt stark. Kann man das nur noch über Protest beantworten oder ist das wirklich schon eine feste Wählerschaft?
Ja, kann man nicht nur über Protest beantworten. Der spielt eine Rolle, um neue Wählerinnen und Wähler noch hinzuzuführen. Aber es gibt auch einen harten Kern von AfD-Anhängern. Da geht es nicht um Protest, sondern die sind überzeugt davon, dass das, was die AfD fordert, genau das Richtige ist. Mit einem völkischen Einschlag, teilweise rechtsextrem. Nicht alle, aber teilweise vor allem auch auf der Funktionärsebene. Und in der Abwendung von Europa auch mit Positionen, die dann die CDU dazu bringen, zu sagen, da können wir auf gar keinen Fall auch nur einen Gedanken drauf verwenden, zusammenzuarbeiten.
Eine große Tageszeitung, die Neue Osnabrücker Zeitung, die hat heute dazu geschrieben, das Wahlergebnis der AfD, es ist soweit in Ordnung, weil Millionen Deutsche ihr ihre Stimme gegeben haben. Frei in der Entscheidung, frei in ihrer Wahl, frei informiert und auch im Wissen um die Gefahren, die andere in der AfD sehen. Also von Unkenntnis oder Manipulation kann da keine Rede sein. Was sagen Sie?
Naja, gezwungen hat niemand, die Menschen die AfD zu wählen. Insofern ist es die freie Entscheidung, ja. In völliger Kenntnis von Sachverhalten bin ich mir nicht sicher. Wir sehen ja, dass AfD-Anhänger sich aus ganz anderen Quellen informieren als alle anderen Wählerinnen und Wähler. Sehr, sehr stark aus Social-Media-Netzwerken, sehr, sehr stark mit negativen Meldungen. Heute ist alles ganz schlimm, künftig wird es noch viel schlimmer werden. Wir reden da von Weltuntergangsstimmung oder Doomsdayismus. Darin unterscheiden sich die AfD-Anhänger von allen anderen deutlich.
Die AfD strotzt vor Selbstbewusstsein. Man uns auch gestern hören, Kanzlerkandidatin Alice Weidel, die prophezeit der CDU, die ja jetzt voraussichtlich den Bundeskanzler stellen wird und der Seniorpartner in der Bundesregierung sein wird, die prophezeit ihr einen Misserfolg, wenn sie nicht mit der AfD, sondern mit der SPD zusammenarbeitet und sie prophezeit eine nächste instabile Bundesregierung und dass die AfD die CDU dann überholen wird. Mal objektiv, hat sie da einen Punkt?
Da hat es einen Punkt, wenn die Regierung nicht stabil ist. Aber es liegt ja in der Hand der Regierung, tatsächlich eine stabile Regierungszeit hinzubekommen und Probleme anzugehen und nicht Parteitaktik zu folgen.
Diese ausgestreckte Hand, von der Alice Weidel gestern auch immer wieder gesprochen hat, was ist denn das für eine Hand? Ist das eine echte Hand oder ist das eine vergiftete Hand?
Na, das ist eine vergiftete Hand. Sie weiß ja, dass sie nicht ergriffen wird. Und bei den großen Unterschieden, die es gibt, etwa bei der internationalen Ausrichtung, internationale Politik, aber auch bei Grundwerten, wird es keine Zusammenarbeit geben können zwischen AfD und CDU. Das hat auch Friedrich Merz oft genug betont. Insofern ist es vergiftetes Angebot, ja.
Man muss ja bei der AfD vor allem auf die Wählerwanderung schauen. 12% sind da im Vergleich zur Bundestagswahl 21 von der CDU zum Beispiel zur AfD gewechselt, 8% von der SPD, aber fast 25% haben die bei den Nichtwählern geholt. Riesenpotenzial.
Ja.
Warum können das die anderen nicht heben?
Weil die Nichtwahl früher sehr stark motiviert war durch Unzufriedenheit. Und da sind wir wieder bei den Unzufriedenheitswählerinnen und Wählern. Die sind nicht wählen gegangen, weil sie gedacht haben, macht eh keinen Unterschied und es gibt nicht die Partei, die meine Interessen vertritt. Mhm. Und mit der AfD scheint es für diese Wählerinnen und Wähler jetzt diese Partei zu geben.
Man hört ja immer wieder in diesen Tagen, also man entzieht der AfD dann den Nährboden, wenn man deren Themen abräumt. Glauben Sie da noch dran, dass man das wirklich so machen kann? Also im Wahlkampf schien es nicht so zu sein, weil Friedrich Merz oft deren Rhetorik zum Beispiel übernommen hat.
Ja, das ist nun der falsche Weg. Die Rhetorik zu übernehmen bringt nichts und die Position zu übernehmen auch nicht. Aber die zugrunde liegenden Probleme, die Menschen wahrnehmen in der Bevölkerung, die sagen, das drängt uns auf den Nägeln, die anzugehen und zu sagen, an denen arbeiten wir. Und das steht für uns im Mittelpunkt. Das ist ein ernsthaftes Bemühen, Probleme zu lösen. Das muss erkennbar sein. Es muss nicht die gleiche Lösung sein, wie die AfD anbietet. Es können andere sein, aber es müssen Lösungen sein.
Er gibt ja das historische Beispiel mit den Republikanern in den 90er Jahren, die auch bärenstark waren damals und dann durch die Asylrechtsreform, so sagt man, dann wieder eingehegt und klein gemacht wurden. Kann man das Beispiel so auf die AfD anwenden, auf die heutige Zeit?
Das wäre zu einfach, weil die Probleme heute sehr viel vielfältiger sind. Wir haben es ja nicht nur mit Migration als eine Herausforderung zu tun, sondern in vielen anderen Bereichen ebenso. Und deswegen zu sagen, wir drehen da an einer Schraube und dann löst sich so eine Partei auch wieder auf, weil eine Ursache weg ist. So einfach ist es nicht. Ich glaube, die AfD, die wird schon dauerhaft in der nächsten Zeit in dem Parteiensystem eine Rolle spielen.
Wir sprechen über die Bundestagswahl und hier vielleicht nochmal kurz über die CDU, denn es wird jetzt die Aufgabe der CDU und von Friedrich Merz sein, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Ja, ich glaube, die Frage ist jetzt rein formal, auf was wird denn das hinauslaufen, Herr Breitschneider?
Ja, das kann nur Union und SPD sein. Es sind auch nicht nur zwei Parteien, sondern drei. Da ist die CSU aus Bayern mit dabei. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall einfacher, als wenn jetzt noch ein weiterer Partner, und das wären ja dann die Grünen gewesen, hätte hinzukommen müssen. Für den Fall, dass BSW den Sprung in den Bundestag geschafft hat. Haben sie jetzt nicht. Deswegen werden es die beiden sein. Hoffentlich schnell.
Wir hatten es vorhin schon von der Rhetorik von Friedrich Merz. Er hat es bis zum Schluss versucht, muss man sagen. Selbst am Samstagabend noch mit einem Statement, das dann auch wieder diskutiert wurde. Wird er sich jetzt verbal zügeln müssen? Wird er jetzt gegenüber der politischen Mitte eher versöhnend, eher vermittelnd, eher besonnen auftreten müssen?
Ja, er wird das müssen. Ob er es dann kann, ob ihm das gelingt, das werden wir sehen. Oft ändern sich ja Menschen dann, wenn sie so ein Amt haben und wachsen auch in das Amt rein. Vielleicht entdeckt er dann eher seine diplomatische Ader. Er wird zusammenführen müssen. Mhm. Gräben aufreißen ist nicht mehr angesagt. Sie zuschütten ist jetzt nötig.
Ja. Reden wir noch mal kurz über die berühmte Abstimmung jetzt in der letzten Januarwoche zur Migrationsfrage. Damit der AfD eine Mehrheit in Kauf zu nehmen. Wem hat denn das jetzt geholfen? Der CDU hat es eher nicht geholfen.
Nein, das hat der Linkspartei geholfen. Dort hat es mobilisiert und das hat der AfD geholfen. Der CDU eher nicht. Da wäre es schlau gewesen zu sagen, ja, das Thema müssen wir angehen und das machen wir unmittelbar nach der Bundestagswahl. Das hätte schon gereicht. Aber okay, hat sich anders entschieden.
Mhm. Sprechen wir über den Wahlverlierer des gestrigen Tages. Das ist die SPD. Schlechteste Wahlergebnis vielleicht aller Zeiten der SPD. Das wird jetzt sicher heiß diskutiert werden in den Parteigremien. Ja, der Bundeskanzler, der zieht sich jetzt raus aus der Führung, bleibt aber mit seinem Direktmandat, das hat er ja geholt in Potsdam, im Deutschen Bundestag. Ja, war irgendwie dieser Glaube an ein Wunder der Wiederwahl, war das am Ende nur gespielt? Und muss man da auch schlussfolgern, dass seine ganze Zeitenwende-Kanzlerschaft irgendwie auch nur gespielt war?
Das erste ja, das zweite nein. Also der Glaube an den Wahlerfolg, den kann er selbst nicht gehabt haben, bei allen Blicken auf Umfragen und auf die Stimmung im Land. Dass seine Zeitenwende gespielt war, würde ich sagen, nein, soweit muss man nicht gehen. Die haben es jetzt auch wirklich nicht leicht gehabt. Das große Problem war, dass sie viele Fragen angehen konnten mit Geld, mit finanziellen Ressourcen. Das Bundesverfassungsgericht hat dem einen Riegel vorgeschoben. Und dann kamen die ganzen Unterschiede in dieser Ampelregierung zum Vorschein. Und das hat er dann nicht mehr managen können. Aber ursprünglich den Ansatz zu haben, wir ändern jetzt ganz viel in der Politik, wir machen eine Fortschrittskoalition, das würde ich erst mal abnehmen, ist nur schiefgegangen.
Hm. Ja, jetzt soll es der neue, bald neue wahrscheinliche Fraktionsvorsitzende Lars Klingbeil, der Co-Parteichef, der soll es jetzt richten. Mit dabei ist aber auch Saskia Esken. Und irgendwie hat man das Gefühl, da zieht gar niemand jetzt die Verantwortung aus diesem Wahlergebnis. Wird das der richtige Weg sein?
Naja, sind da jetzt erst ein paar Stunden rum. Dafür hat die SPD schon sehr, sehr schnell entschieden, dass Lars Klingbeil nicht nur Parteivorsitzender ist, sondern künftig hin dann auch Fraktionsvorsitzender. Damit ist er sehr mächtig. Ich glaube, die Tage von Frau Esken an der Spitze der SPD sind gezählt. Die Frage wird sein, welche Rolle wird Herr Pistorius einnehmen, der aus Sicht vieler auch der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre. Der wird sicher eine große Rolle spielen in den Verhandlungen mit CDU und CSU.
Tag 1 nach der Bundestagswahl und wir sitzen hier mit Professor Frank Breitschneider, eine bekannte Stimme bei uns in SWR1, Leute, Herr Breitschneider. Immer dann, wenn es um Zahlen und Analysen geht, dann sind Sie bei uns der Mann. Und da müssen wir jetzt natürlich auch einmal über die FDP reden. Die ist nämlich raus aus dem Deutschen Bundestag und wir sind hier in Baden-Württemberg schon in einem Stammland. Was waren aus Ihrer Sicht die Gründe? Warum wurde die FDP so krachend rausgewählt, teilweise mit bis zu 10% Stimmenverlust?
Naja, die Wählerschaft der FDP ist ziemlich wechselhaft. Ihr großer Erfolg bei der letzten Bundestagswahl war ein Zulauf aus der Anhängerschaft von CDU und CSU. Die waren damals unzufrieden mit dem Kanzlerkandidaten Laschet und haben gesagt, jetzt wählen wir die FDP. Jetzt wechseln sie wieder zurück. Mit der Ampelregierung haben die FDP-Anhänger immer schon auch gefremdelt. Die Rolle der FDP da drin war für viele eigene Anhänger keine gute. Der Ausstieg aus der Ampelregierung und dann im Nachgang D-Day-Paper und so weiter war auch kein Ruhmesblatt. Plus die Fokussierung auf Christian Lindner. Und wenn da alles Negative zusammenkommt, dann geht es unter 5%.
Also hat man ihm und seiner FDP, also Christian Lindner und seiner FDP, am Ende doch die Hauptverantwortung am Ampelaus zugeschrieben? Kann man das so sagen?
Ja, viele haben das getan und das Entscheidende ist, auch viele der eigenen Wählerinnen und Wähler waren mit der Performance nicht einverstanden, waren zum Beispiel der Meinung, man hätte schon früher aussteigen müssen oder auch FDP-Positionen stärker noch durchsetzen.
Aber selbst hier in Baden-Württemberg, ja, im Land der Unternehmer, im Land der Mittelständler, das war doch ein klassisches FDP-Land, wo ist diese Klientel jetzt hingegangen? Wen wählen die jetzt?
Hier haben sie 5,5% immerhin noch, also über den 5, auch zu wenig für die FDP und ihren Anspruch. Die FDP-Wähler haben sich in ganz unterschiedliche Richtungen verteilt. Sehr viele, die wieder zur CDU gegangen sind, aber auch einige zur AfD, sogar einige zur SPD. Da gibt es keine klare Zielrichtung, in die diese Wählerschaft verschwindet, sondern in ganz unterschiedliche.
Sie haben gesagt, fokussiert sich jetzt auf den Christian Lindner, galt so als Ein-Mann-Partei, die FDP in den letzten Jahren. Und jetzt hat er gestern seinen Rückzug angekündigt und zwar nicht nur aus der vordersten Reihe, sondern gleich ganz aus der Politik. Sie sind ja Kommunikationswissenschaftler und politische Kommunikation ist Ihr Spezialgebiet. Was war denn das für eine Kommunikation gestern von ihm?
Eine rechtzeitige, bevor die Diskussionen losgehen über einen Umbau der Führungsspitze der FDP. So hat er gestern schnell die Konsequenzen ziehen können. Die waren sicher auch lange vorbereitet für diesen Fall der Fälle. Und insofern war das gut platziert. Da hatte er nochmal die Aufmerksamkeit. Christian Lindner hat die FDP unter anderem groß gemacht, nachdem sie schon mal aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Und jetzt wird ihm angelastet, dass die Konzentration auf ihn auch zum Schaden der FDP war, dass er da sagt, dann macht's mal lieber ohne mich, jetzt kommt eine andere Generation, die sind dran, war, glaube ich, klug.
Aber ich sehe jetzt bei Ihnen ein gewisses Verständnis auch und gewisse positive Bewertung. Ist es nicht auch so, dass man sich da auch ein bisschen aus der Verantwortung rausnimmt?
Ja, aber jetzt mal angenommen, er wäre geblieben, dann würden wir hier sitzen und sagen, Mensch, müsste der jetzt nicht die Verantwortung übernehmen und seinen Posten räumen? Also ich glaube, da können manchmal Politiker, Politikerinnen es niemandem so richtig recht machen.
Eine andere Partei hat es auch nicht in den Bundestag geschafft, nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es war zwar sehr knapp, ich glaube am Ende 16.000 Stimmen haben da gefehlt, 4,97%. Glauben Sie, das wird nochmal ein Nachspiel irgendwie geben seitens der Partei?
Kann sein, dass das versucht wird. Zum Beispiel die Auslandsdeutschen, die 200.000, die nicht alle ihre Briefwahlunterlagen wirklich haben, abschicken können. Möglicherweise versucht da BSW noch was. Ich glaube nicht, dass es große Erfolgsaussichten haben wird.
Ja, haben es nicht geschafft, die Linke so richtig zu verdrängen, sondern das Gegenteil war eigentlich der Fall. Die Linke hat jetzt BSW verdrängt. Ist da vielleicht auch so dieser Sarah-Wagenknecht-Faktor entzaubert?
Ein bisschen entzaubert und vergessen wir nicht die Landtagswahlen in den neuen Bundesländern, bei denen es Diskussionen gab, soll jetzt BSW sich beteiligen an Regierung mit der CDU sogar zusammen oder nicht? Und damit sind sie nicht mehr Anti-Establishment-Partei.
SWR1-Leute mit Frank Brettschneider. Wir reden über die Bundestagswahl. Herr Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler von der Uni Hohenheim. Aber eine Partei, die haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, das sind die Grünen. Die fallen so ein bisschen irgendwie überall raus. In die Bundesregierung scheinen sie nicht zu kommen. So richtig starke Oppositionskraft sind sie aber auch nicht. Sind die eigentlich, obwohl sie von den drei Ampelparteien, die am wenigsten verlustreiche sind, irgendwie dann doch die großen Verlierer?
Sind auch Verlierer, ja, auf jeden Fall. So wie ihr Thema weggefallen ist im Wahlkampf als Diskussionsgegenstand, sind sie jetzt auch irgendwo untergegangen und weder so richtig Gewinner noch so richtig Verlierer, auf jeden Fall zurückgeworfen. Das ist bei den Grünen ja immer so ein Auf und Ab. Dann denkt man, jetzt haben sie irgendwie den Sprung in die bürgerliche Mitte doch irgendwie hinbekommen nach ihren innerparteilichen Auseinandersetzungen. Und dann werden sie wieder zurückgeworfen oder werfen sich selbst zurück. so richtig den Drang rein in die bürgerliche Mitte. Das haben wir in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann, auf Bundesebene bei den Grünen nicht.
Wie wird sich da ein Robert Habeck jetzt zum Beispiel positionieren? Der schien mir gestern irgendwie von allen das längste Gesicht zu machen.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass er noch nicht klar sieht, will er jetzt weitermachen oder geht er den Weg von Christian Lindner und zieht sich zumindest mal aus der Bundespolitik zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass bei ihm eher kommt, nee, jetzt arbeiten wir am Aufbau der Partei, aber das ist erstmal ein Rückschlag für ihn.
Ja. Wenn wir jetzt mal so zusammenfassen, wir haben jetzt alles mal so ein bisschen angesprochen, was sagt uns denn jetzt diese Bundestagswahl? Also was können wir da jetzt für einen Schluss draus ziehen aus Ihrer Sicht?
Die Ränder sind gestärkt, umso mehr kommt es auf die demokratische Mitte an und die muss liefern. Sie muss jetzt tatsächlich Problemlösungen nicht nur ankündigen, sondern umsetzen.
Ja, da sind wir bei Roland Spitz aus Königsfeld, SWR1-Hörer, der hat uns gerade geschrieben, jetzt können die beiden Mitte-Parteien, in Anführungsstrichen, haben die letzte Möglichkeit, schreibt er, sich wie Erwachsene zu benehmen und eine Politik für Deutschland zu kreieren, wo die Mehrzahl der Wähler sich abgebildet sieht. Klammer auf, was er damit meint, Migration regulieren, Wirtschaft in Schwung bringen, Innen- und Außenpolitik als auch Europapolitik gestalten, dann brauchen wir auch keine Angst, in Anführungsstrichen, vor Blauhaben, die keine wirkliche Alternative sind. Hat er einen Punkt?
Da hat er einen Punkt, würde ich teilen. Die Sorge ist, dass CDU, CSU und SPD weitermachen wie bisher bei einigen. Wenn das eintreten würde, ja, dann hätten wir ein Problem bei der nächsten Bundestagswahl. Ich glaube aber, Biden ist bewusst, dass sie da jetzt nochmal eine Chance haben und dass sie die auch ergreifen müssen.
Eine große Mehrheit wünscht sich eine grundlegende Veränderung. Das war ein Wahlkampf, der geprägt war von Unsicherheit, von Angst, von vor innenpolitisch vor Gewalt, mangelnder Sicherheit, außenpolitisch vor Trump, Putin und einer pessimistischen Grundstimmung geprägt. Wird die SPD als potenzieller Juniorpartner jetzt große Zugeständnisse an die CDU machen müssen?
Ja, wird sie machen müssen, aber die CDU wird auch große Zugeständnisse an die SPD machen müssen. Diese Partnerschaft kann keine sein, wo es ein Oben und ein Unten gibt, sondern es muss eine Partnerschaft sein. Die wären gut beraten, wenn sie nicht anfangen zu gucken, wo unterscheiden wir uns denn alles? Wo sind denn die Punkte, die uns trennen? Sondern wenn sie zunächst mal schauen, was sind denn gemeinsame Ziele, die erreicht werden sollten? Und dann auch über ihren Schatten springen. Meine, unterschiedliche Punkte wird es immer geben, etwa bei der Finanzierung. Stichwort Schuldenbremse. Reformieren oder nicht reformieren. Oder beim Bürgergeld. Auch da reformieren oder nicht reformieren. Aber es gibt so viele andere Punkte, bei denen diese beiden Parteien recht dicht beieinander sind. Mit denen sollten sie mal anfangen, damit man einerseits das Vertrauen aufbaut und andererseits jetzt aber auch ins Handeln kommt.
Wie kann so eine Regierung aussehen, wenn wir jetzt mal ein bisschen über Personen sprechen? Wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, Lars Klingbeil, Saskia Esken als Parteivorsitzende der SPD. Wer wird denn in der SPD da eine Rolle spielen? Weil Sie vorhin kurz den Namen Pistorius angesprochen haben.
Ja, Pistorius wird bestimmt eine Rolle spielen. Der ist sehr beliebt in der Bevölkerung. Er ist in der Partei nicht so gut verwurzelt wie alle anderen Funktionäre dort, die in der ersten oder zweiten Reihe stehen. Aber er wird sicher auch im Verhältnis zur CDU, CSU eine größere Rolle spielen. Ob das dann das Verteidigungsministerium bleibt, wird es eher auf das Außenministerium tippen. Das ist aber auch zweitrangig, sondern da braucht's eine Klammer zwischen diesen beiden Parteien und er könnte eine solche Klammer sein.
Ja, entscheidend wird es natürlich auch sein, wer wird das Innenministerium bekommen? Was glauben Sie, wird es die CDU/CSU für sich reklamieren?
Ja, mit Sicherheit und ich würde mal da auf Bayern tippen, also auf die CSU, dass von dort der Anspruch formuliert wird und wir wollen jetzt genau diesen Bereich Sicherheit und Ordnung verantworten.
Genau, das wird das Ressort sein. Trauen Sie es denn dieser potenziellen neuen Bundesregierung, dieser GroKo, die eigentlich keine mehr ist, sondern nennen wir es mal Schwarz-Rot, trauen Sie der das zu, dieses Problem Migration und innere Sicherheit zu lösen?
Ja, glaube ich schon, dass das geht, denn wir haben auch in den Debatten im Bundestag gesehen, dass es bei einigen Aspekten durchaus schon Einigkeit gibt. Also beispielsweise mehr Rechte für die Bundespolizei. Versteht man teilweise auch wirklich nicht, warum dort bürokratische Hürden existieren, die ein schnelles Verfolgen von Straftaten erschweren. Da kann man sich nun wirklich sehr schnell drauf verständigen. Wenn es darum geht, Grenzen dicht machen und das Europarecht mit ins Spiel kommt, dann wird es schwieriger. Wird man aber wahrscheinlich auch einen Ausweg finden und sagen, das muss dann geprüft werden.
Gerade haben wir es in den Nachrichten gehört und vielen Dank auch an Andreas Burggraf, SWR1-Hörer aus Mockmühl. Der hat uns schon vor den Nachrichten abgedatet, dass Robert Habeck, der grünen Kanzlerkandidat, in der Partei keine Führungsrolle mehr übernehmen will, weil während wir hier sitzen, kommen die natürlich jetzt alle mit ihren Statements. Er hat aber gesagt, es war ein guter Wahlkampf. Sehen Sie das auch so bei den Grünen?
Nein, das war kein guter Wahlkampf. Den Grünen ist es nicht gelungen, ihre Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Auch die ganze Wahlkampflinie, Plakate und so weiter haben sie schon mal besser gemacht. Also nee, gut ist anders.
Ja, jetzt müssen wir mal gucken auf die kommende Regierung, die da jetzt wahrscheinlich ja aus der CDU und der SPD bestehen wird. Was ist da jetzt wirklich das Entscheidende? Was müssen die als allererstes anpacken?
Dinge anzupacken. Das allererste ist, die Koalition zu schmieden. Gibt ja die Zielvorgabe, so bis Ostern etwa, wenn man das hinbekommen, da jetzt nicht sich im Klein-Klein zu verlieren. Mhm. Vielleicht auch ein paar Streitpunkte tatsächlich erstmal auszuklammern und die Sachen, die gemacht werden können, auch Stichwort Entbürokratisierung, jetzt schnell anzugehen und nicht auf die lange Bank zu schieben. Und dann natürlich, wir leben nicht auf einer Insel, es gibt die weltpolitischen Veränderungen. Europa ist viel mehr gefordert als je zuvor. Man muss, was die europäische Politik betrifft und den Schulterschluss mit den Nachbarn, jetzt sehr schnell handeln. Hat Merz ja auch schon angekündigt, die erste Reise soll wohlmöglich am gleichen Tag sowohl nach Frankreich als auch nach Polen gehen. Sehr, sehr wichtige Verbündete, unsere Nachbarn, die eine große Rolle spielen werden in der europäischen Politik.
Wir sind ja jetzt schon relativ klar in unserer Koalitionsdeutung. Herbie aus Weil am Rhein, der sagt, die Kenia-Koalition, also die zwischen Schwarz, Rot und Grün, böte die jetzt nicht schon die vermisste Zweidrittelmehrheit für Grundgesetzänderung? Wäre das aus Ihrer Sicht keine Option? Das fragt er.
Nein, das ist keine Option, würde auch nicht reichen. Das würde nicht hinreichen politisch, es würde auch zahlenmäßig nicht hinreichen. Der Zug, der ist abgefahren.
Scheint auch keiner so wirklich zu wollen. Selbst Markus Söder hat sich ja gestern lobend über die SPD geäußert. Die sei also in ihrer Bedeutung als Kraft gegen rechtsextreme Kräfte in der bundesdeutschen Geschichte ja kaum wegzudenken. Da kann man ja ins Staunen, was da alles Positives gesagt wurde. Ist das eine echte Anerkennung oder ist das seine Ablehnung gegen die Grünen geschuldet?
Ja, Markus Söder hat auch schon Bäume umarmt. Das würde ich jetzt nicht so hochhängen, diese Aussage. Mhm. Wahrscheinlich ein bisschen gut Wetter machen für eine Koalition.
Ja. Friedrich Merz, der wahrscheinliche Bundeskanzler, der hat sich ja mit einem Versprechen verknüpft und die AfD hat auch seit gestern schon begonnen, ihn damit vor sich herzutreiben, nämlich mit den Forderungen nach einer in dieser denkwürdigen Bundestagswoche, also Einreisestopp für Migranten aus europäischen Nachbarstaaten. Ohne Einreiseerlaubnis, dauerhafte Grenzkontrollen, mehr Abschiebungen. Ja, wird das die CDU mit der SPD gut durchziehen können?
Wenn die eine Lösung finden, das europarechtskonform auszugestalten, vermutlich schon. Ja. Die Frage ist, wie man das ausgestaltet und ob man sowas wie Abschiebegewahrsam jetzt schnell organisiert oder eine andere Lösung dafür findet. Aber ja, ich denke schon, da werden sie sich einigen.
Wie werden wir denn die AfD jetzt in der Opposition erleben?
Sich zurücklehnend und sich über jeden Fehler, den eine Regierung macht, freuend. Mit der Perspektive, das bringt uns weitere Wählerinnen und Wähler. Kann mir auch vorstellen, dass die AfD etliche Anträge im Bundestag formulieren wird, die aus dem CDU-CSU-Programm stammen, um dann deutlich zu machen, seht ihr mal, ihr stimmt euren eigenen Anträgen nicht zu, weil er in der Koalition mit der SPD das nicht hinbekommt.
Mhm. Vielleicht nehmen wir die Themen Wirtschaft und auch mit dem Blick auf Baden-Württemberg noch mit in die letzte Runde. Letzte Frage jetzt vielleicht. Was ist denn, wenn jetzt die SPD vielleicht nicht ganz so harte Maßnahmen mitgehen will oder es nicht klappt mit der Lösung der, ich nenne es jetzt mal Migrationsfrage. Was wird denn das bewirken aus Ihrer Sicht? Ist es wirklich so, dass das Kardinal, an dem sich entscheidet, Erfolg oder Misserfolg der nächsten Regierung?
Ja, plus die europäische Einbettung, aber vor allem Wirtschaft wieder in Schwung zu bekommen und das schafft Politik nicht, sie kann nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen, das muss aber auch tatsächlich tun.
Ja, die Liste drängender Probleme für eine potenzielle neue Bundesregierung, die ist lang. Wirtschaftsrezession, Demografie mit Renten, Migration, Infrastruktur, Klimawandel und. Welche Schwerpunkte erwarten Sie?
Wirtschaft, 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 weil ohne eine funktionierende Wirtschaft wir die Ressourcen gar nicht haben werden, alle anderen Probleme zu bearbeiten. Migration wird auch noch dazugehören, aber es ist vor allem Wirtschaft.
Schauen wir auch noch mal kurz auf die Außenpolitik. Heute jährt sich ja der Angriff Russlands auf die Ukraine genau zum dritten Mal heute. Das transatlantische Bündnis ist gerade dabei oder hat sich schon grundlegend verändert. Die gesamte Friedensordnung steht im Grunde in Frage, die Europa bisher auch getragen hat. Was muss da eine neue Bundesregierung jetzt unbedingt und schnell tun? Sie haben vorhin schon gesagt, es sind schon Reisen nach Frankreich geplant.
Ja, der europäische Schulterschluss. Das wäre das Fatalste, was man machen könnte, sich jetzt in Europa auseinanderdividieren zu lassen. Mhm. Wenn man sich hier nicht mehr auf die USA verlassen kann, dann muss man das aus eigener Kraft hinbekommen, nicht nur für Verteidigung zu sorgen in der Ukraine, sondern für Europa insgesamt. Und das geht nur gemeinsam.
Trauen Sie es Friedrich Merz, trauen Sie es Schwarz-Rot potenziell zu?
Ja, würde ich schon sagen. Bei allen Schwierigkeiten, weil es sehr viele Egoismen gibt, auch in anderen Ländern und auch da bei Nachbarn teilweise Rechtspopulisten genau das Gegenstück wollen, Europa schwächen, aber würde ich ihm zutrauen.
Ganz anderen Blick hat ja Miro aus Göppingen, der schreibt uns zum Beispiel an alle, die jetzt glauben, die Sache sei entschieden, denkt nur weiter so, wartet ab, was Trump dem Merz anweist, die Koalition CDU-AfD, die wird kommen, weil die AfD das so wollen und er schickt noch einen Smiley hinterher.
Naja, dass es der Wunsch ist von Trump, uns zu sagen, was wir machen sollen, das kann ich mir schon vorstellen, aber wir sind ein souveränes Land.
Also Sie glauben es nicht?
Nein.
Die kommende Regierung, was wird die tun müssen oder können, um den Aufstieg von einer autoritären rechten und rechtsextremen Kraft in Deutschland und auch in Europa wirklich was entgegenzusetzen? Wird das vielleicht auch die alles überragende Aufgabe sein?
Nein, ich glaube nicht, dass das die alles überragende Aufgabe ist. Dann würde man sich ja wieder sehr konzentrieren auf einen Gegner und sagt, an dem wollen wir uns jetzt abarbeiten. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, Probleme in Angriff zu nehmen und dafür gemeinsame Lösungen zu finden. Mhm. Das Gemeinsame, das gesellschaftlich Tragfähige steht dabei im Mittelpunkt. Und das geht, wenn die demokratische Mitte zusammensteht und sich ihrer Verantwortung bewusst wird.
Es gibt ja oft das Argument, auch gerade von Wählerinnen und Wählern der AfD, man kann 20% der Bevölkerung nicht einfach außen vor lassen. Die sehen da einen klaren Regierungsauftrag, auch für die AfD als Koalitionspartner. Da kam zum Beispiel von Andrea Kohler eine Frage. Sie will klargestellt haben, sie ist keine AfD-Wählerin, aber die AfD hat die nicht den Auftrag ihrer Wähler bekommen, mitzuregieren. Und wenn das nicht geschieht, ist das nicht demokratisch, sagt sie. Ob Sie eine Antwort haben auf die Lösung für dieses Problem?
Ja, das ist relativ schnell mathematisch geklärt. 20% haben der AfD einen Regierungsauftrag gegeben, nämlich ihre Wählerinnen und Wähler. Und das sind aber deutlich weniger als 50%. Und die braucht man nun mal, um dann eine Regierung zu bilden. Es gibt keinen Regierungsauftrag aus der Mehrheit der deutschen Bevölkerung heraus für die AfD.
Wenn man mal auf die Kommunikation schaut, Herr Brettschneider, Sie sind ja Kommunikationswissenschaftler, das ist auch Ihr Schwerpunkt, politische Kommunikation, diese Antipathie, die man immer wieder sieht, da kam, glaube ich, auch eine ganz interessante Nachricht. Die neue Regierung, das sagt Regina Leisgang-Mendle aus Söflingen, also aus Ulm, die sagt ja, der neuen Regierung wünsche ich, dass sie konzentriert arbeitet und da schreibt sie, Hände weg und nicht schwätzen wie die Lümmel aus der ersten und der letzten Bank. Da hat sie einen Punkt, ja, dieses Handy gucken, während andere Reden halten, da ist so eine gewisse Antipathie da zwischen Scholz, Habeck, Merz, Lindner, Weidel, Van Aken und so weiter, wenn man nur das Spitzenpersonal nennt. Also muss da ein bisschen Schärfe raus?
Ja, generell, nicht nur bei den Spitzenpolitikern, sondern bei uns allen in der Gesellschaft gehört Schärfe raus. Nicht gleich bei drei auf der Zinne zu sein und sich über alles mächtig aufzuregen und womöglich auch noch andere dann zu diskreditieren, sondern einen Gang runterschalten, ein bisschen mehr entspannen, wäre, glaube ich, gut und nicht sofort sich aufzuregen. Da spielen tatsächlich soziale Netzwerke eine sehr, sehr große Rolle. Die steigern diese Empörungs- und Aufregungsspirale teilweise bis hin zum Hass. Tut unserer Gesellschaft nicht gut.
Gilt für die Politikerinnen und Politiker, gilt es auch für uns Wählerinnen und Wähler?
Ja, natürlich. Für uns gilt das mindestens genauso.
Mhm. Letzte Frage ist eine formelle, die kommt jetzt auch hier aus der Hörerschaft unter anderem, nämlich die Frage danach, wann wird eigentlich das nächste Mal der Bundestag dann gewählt? Also vorausgesetzt, die Legislaturperiode wird vollgemacht. Wird es dann wieder im September 29 sein oder gehen wir dann auf den Februar, genau 4 Jahre?
Das sind dann genau 4 Jahre, Februar. Also haben wir wieder einen kalten Wahlkampf, aber der wird länger sein.
In einem Jahr ist Landtagswahl hier in Baden-Württemberg. Haben Sie da schon so einen Hinweis darauf, was diese Bundestagswahl für ein Fingerzeig sein könnte, wenn wir auf die Landtagswahl schauen?
Naja, zunächst mal ist es eine gute Ausgangsposition für die CDU, nun wieder die Regierung zu übernehmen. Die Grünen in Baden-Württemberg immer durch Winfried Kretschmann sehr stark. Jetzt wird er nicht mehr antreten. Rückenwind aus Berlin wird fehlen. Auf der anderen Seite die Grünen auf der Bundesebene nicht mehr in der Regierung. Das macht es dann auch leichter, eine pure grüne Politik zu formulieren. Sehr viel wird auch da davon abhängen, ob die Regierung in Berlin eine gute Arbeit leistet. Das wäre dann Rückenwind für die CDU in Baden-Württemberg. Tut sie das nicht, dann wäre sie ein Klotz am Bein.
Und der Faktor Cem Özdemir als Kandidat?
Ja, kann die Grünen, kann den ein paar Zusatzprozentpunkte bringen, aber bestimmt nicht so viele wie Winfried Kretschmann.
Wir werden es sehen und wir werden Sie dann sicher auch widersprechen. Vielen Dank, Frank Brettschneider, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.